Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist der zweite Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Philipp Fankhauser ist der bekannteste und erfolgreichste Bluesmusiker der Schweiz. Michelle Binswanger, Schweizer Journalistin, Autorin und Bloggerin. Und der Finn Canonica, Journalist und ehemaliger langjähriger Chefredakteur vom Magazin vom Tagesanzeiger. Wir fangen an mit dem Philipp Fankhauser, der in den ersten Monaten pausieren muss, um sich seiner Gesundheit zu widmen. Eine schwere Erkrankung erfordert eine Stammzellentransplantation, haben wir erfahren. An dieser Stelle ganz, ganz gute Besserung, Philipp. Als er am 12. März bei mir in der Sendung war, habe ich ihn unter anderem gefragt, was er als junger Bursch dann eigentlich hätte werden wollen.
Bluesänger?
Nein.
Mal.
Koch?
Koch musste ich werden, weil ich die Eltern das Gefühl hatte, ich müsse einen Beruf lehren, nebst dem, dass ich Musiker werden will, was ich gefunden habe. Das ist absolut ridikül.
Ja, aber das hast du gemacht, oder?
Ja, 3 Monate, dann bin ich rausgefallen. Dann habe ich angefangen in La Palma in Locarno.
Ja.
Da bin ich nach 3 Monaten rausgefallen. Dann bin ich jetzt Chasté in Tarasp. Liebe Grüße an Pazelles. Und dort hat man nach 3 Monaten gesagt, wir würden die Probezeit verlängern. Das haben sie, glaube ich, noch nie erlebt. Und nach einem halben Jahr hat der Rudolf Pazelles gesagt, Fankhauser, gehen Sie Musik machen, aus ihnen gibt es nie einen Koch.
Okay, und hat recht gehabt. Ich
habe nachher noch Häppchen eine KV-Lehre hergebracht.
Ah ja, immerhin.
Ja, das habe ich doch noch gemacht. Gut, und nachher bin ich das geworden, wo ich eigentlich bin.
Und das bist du geworden? Du hast dein Erweckungserlebnis in Montreux gehabt?
Ja, das Ultimative, das ist ja, so.
Kannst du ein bisschen erzählen?
Ja, es ist, also ich bin vor der Bühne gestanden von dem Montreux Jazz Festival. Das ist jetzt 40 Jahre her, im Juli 1983. Und all die grossen Namen, der John Lee Hooker und der Buddy Guy. Und da ist der Mann aus Houston, Texas, jüngerer Mann, um die 40er, dann, Johnny Copeland, der hat einfach die Geschichten und die Art, wie er den Blues hat gespielt hat, habe ich gewusst, genau so wollte ich das eigentlich auch machen.
Bist du dann hinter die Bühne gegangen und hast gesagt, ich wollte so werden wie du, oder ähnlich?
Nein, ich bin gefragt, ob es möglich wäre, dass ich so wurde. Und er hat daran gezweifelt, aber er hat gesagt, ich soll doch einfach dranbleiben und dann hat die Möglichkeit, mit ihm ein paar Jahre unterwegs zu sein.
Also, aber dann nachher der Copeland, der ja nicht einer der allergrößten ist, wenn wir jetzt mal zurückschauen, hat es ein paar andere größere, B.B. King, Benny King etc., andere größere Namen, der hat es dir angetan.
Der hat es mir angetan, weil seine Geschichten mit mir etwas zu tun hatten. Und seine Geschichten ist nicht das übliche, Blues-Gejammer, sondern er hat eigentlich die Hard Times von dem Blues genommen und hat das gedreht in positive Energie und eigentlich quasi gesagt, ich lache, dass ich nicht muss rennen muss. Und das hat mir eigentlich gefallen.
Aber es ist ja noch mehr gegangen. Du hast gesagt, es ist nicht so machohaft, sondern zärtlich.
Ja.
Und das hat dir entsprochen. Du hast ja dann bei ihm gewohnt auch so. Hast gesagt, sehr eine persönliche Beziehung zu ihm gehabt. Wie persönlich?
Ja, so wie persönlich im Sinn von, gell, das ist ein Kurat und Kind. Ich weiß nicht, wie du da mit zärtlich. Also, Johnny und ich haben sicher kein homoerotisches Verhältnis gehabt. Das wäre sicher nicht in seinem oder in meinem Sinn gewesen. Aber es war wirklich sehr eng gewesen. Also, wirklich von Schülermeister ist schon sehr eng gewesen.
Okay, und du sagst, er hat dich geformt. Wie hat er denn das gemacht? Hat er dich überhaupt ernst genommen als Musiker?
Er hat mich ernst genommen, aber eigentlich mehr als Mensch. Ich habe viel von ihm gelernt, menschlich. Wir haben ja nicht so viel über Musik. Da habe ich halt während 150 Konzerten, die ich von ihm gehört habe, habe ich selber können beobachten und schauen, wie spielt er was oder was sind seine Manierismen. Menschlich und philosophisch, was man macht und was man nicht macht, was man sagt und was man nicht sagt, was sich gehört, was sich nicht gehört, was schlechte Erziehung ist, was nicht schlechte Erziehung ist. Also, das ist ja eigentlich viel, was ich von daheim nicht so mitbekommen habe, habe ich dort eigentlich habe ich dort gelernt.
Aber das klingt alles sehr positiv. Andererseits, ja. Du bist ja mit ihm auf Tournee gegangen und hat dir keinen Cent Gage gezahlt, nur Kost und Logis, oder? Das fühlt richtig. Man sich da nachher nicht ausgenutzt?
Überhaupt nicht.
Wieso nicht?
Stell dir vor, ich habe für mein ganzes Leben profitiert. Ich habe jetzt seit weit über 20 Jahren kann ich auf die Bühne und von dem, was ich alles gelernt habe, das ist für mich Lehr- und Wanderjahre gewesen.
Aber trotzdem, also er ist natürlich eben erfolgreich gewesen und du hast kein Geld im Sack gehabt.
Ja.
Wie war denn das gewesen, acht Jahre in Amerika ohne Geld?
Das war schwierig gewesen, aber ich hatte natürlich schon, zwischendurch Jobs gehabt. Ich habe mal Rasen gemäht, ich habe mal irgendwo Hamburg geflippt oder ich habe irgendwann mal wieder etwas aus der Schweiz bekommen. Also da, etwas ist ja da schon geflossen und es ist erstaunlich, mit wie wenig Geld dass man kann, eigentlich überleben, weil halt dadurch, dass man nicht keinen fixen Wohnsitz hatte, weder monatliche Ausgaben hatte, noch Krankenkassen, noch Versicherungen. Das ist, wirklich von ein paar Dollar leben können. Mhm.
Und noch nicht gestorben ist das alles vorbei gewesen?
Das ist alles auseinandergehört.
Aber was ist er denn gestorben?
Er hat mehrere Herzinfarkte gehabt und hat seine Doktor entsprechend auch geführt, weil er hat ja einen Herzinfarkt.
Sehr gut. Immer wenn man das Gefühl hat, man weiß, eigentlich alles besser als alle anderen.
Er ist ihm tatsächlich einfach eine Herzhälfte gestorben. Er hat nachher eine künstliche Maschinerie bekommen, die er noch ein Jahr hat überlebt und hat nachher eine Herztransplantation gehabt. Und das hat 7 Monate gehabt. Und das ist er. Man hat es einfach nicht geschlagen.
Und wie war das für dich? Dann ist also dein Mentor, der Mann, der dich bewundert, der dich auch immer mitgenommen hat, ist einfach weg gewesen. Und dann, was hast du denn noch gehabt?
Nichts. Also das ist so krass. Also auch seine Band, da bist du einfach vor ihm nichts. Und seine Tochter Shimika, die hat zwar die erste Karriere ist nicht angefangen, aber die ist natürlich eine andere Generation, die ist eine andere Richtung, die hat andere Musik, die hat andere Tourneepläne und ich habe nachher glücklicherweise eine Arbeit angeboten bekommen an der Westküste. Und,
was für eine Arbeit?
Bei einem Harley-Davidson Vermieter.
Hast du können
ein bisschen lassen? Ja, habe ich dort dürfen vermieten. Und,
aber du hast ja träumt von der Karriere, oder?
Ja, das wird mir gerne unterstellt. Dass man,
ja, aber.
Nein.
Also gut, also du hast, wie du einmal gesagt hast, ziemlich viel Minderwertigkeitskomplex gehabt. Oder? Ja. Du hast zum Beispiel gesagt.
Low Self-Esteem.
Ja. Meine Stimme ist nicht gut.
Ja.
Hast du gesagt?
Ja.
Jeder Koch in den Südstaaten hat eine bessere Stimme als du.
Stimmt.
Dann hast du gesagt, gehe ich in die Schweiz, oder? Dann hat es keine Konkurrenz. Wie wenn du in Haiti speziell sein willst, wird Skifahrer, hast du auch keine Konkurrenz.
Stimmt.
In Amerika hättest du es nicht können machen.
Nein, es ist unmöglich. Oder in Amerika ist es möglich, wenn du quasi einfach einen ein bisschen kulturell machst und ein bisschen von Emmentaler Käse erzählst. Aber das ist ja nicht das, was ich will.
Mhm. Eben, aber du hast dann auch gesagt, der Stimmumfang sei begrenzt gewesen. Also, und trotzdem hast du gesagt, eben, ich gehe jetzt einfach ins Emmental und in die Schweiz. Das machen die dann nicht, oder was?
Ja. Nein, gerade so böse Absicht würde ich mir jetzt nicht unterstellen, aber es hat schon etwas, gell? Ich habe, bevor ich gegangen bin, und das war eigentlich von den Gründen, hat NZZ Mitte 90er Jahre geschrieben, Philipp Fankhauser produziert ein weiteres Chicago Blues Album und auf diesem Album ist nicht ein Ton Chicago Blues, ich habe irgendwie gewusst, die wissen hier nicht, wie das muss, darum wollte ich.
Das ist deine Chance.
Das ist, ja, einfach, weil mit Leuten zusammen sein, die mir auch sagen können, das ist nicht gut, das muss so und so. Und einfach die Lehrjahre, die habe ich wollte hinter. Ich habe ja von Anfang an gewusst, ich hatte den Vergleich gehabt von einem BB King Life at the Regal zu Philipp Fankhauser. Das habe ich immer gemacht. Ich habe das immer den
Abend. Und was ist denn
grauenhaft. Das ist grauenhaft. Und heute ist das ein bisschen besser. Heute ist das, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich in USA, es gibt auch viele Gruben, also das darf man das auch nicht vergessen.
Gruben heisst?
Ja, es gibt einfach auch viele, möchte gerne Blues-Sänger in USA, wie es das überall auf der Welt gibt.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile klingt es mir nicht schlecht, aber ich habe nicht den Anspruch, einer von den Originalen zu sein oder einer von den Pionieren zu sein.
Das kannst du nicht, ein Pionier sein. Das
kann ich einfach nicht sein.
Früher auch noch, du bist nicht ganz der Jahrgang. Aber du bist auch noch autodidaktisch auf der Gitarre, oder?
Kommt dazu.
Eben?
Ja.
Und hast gemerkt, also die, die es richtig gelernt haben, komme ich auch nicht an, und auch mit dem nicht?
Nein, es hat aber auch irgendwie etwas mit meiner Motorik zu tun. Ich habe irgendwelche motorische Probleme in meinen Fingern.
Das was?
Ja, zwischen Hand, Finger, Seele und Ohren, das ist alles nicht ganz so klar.
Moment mal, jetzt können wir aber viele Sachen Wenn man dann sieht, dass du, ich glaube, 17. oder 18. Album schon gemacht hast.
Ja.
Und mit all diesen Problemen, was sind das für Probleme mit der Hand?
Das ist, was soll ich dir sagen? Das ist, einfach so ein bisschen, wie sagt man dem? Arthritische Probleme.
Ist
das habe ich schon seit, das habe ich schon seit immer.
Eben, aber du hast ja noch andere gesundheitliche Probleme, wie ich glaube, Morbus Bechterew.
Teufels Ohr ab, natürlich.
Ist ja grauenhaft. Das hast du geerbt von deinen Eltern und Großeltern.
Ja, das weiß ich doch nicht.
Mama, das ist etwas, was man weitervererbt in einer Familie. Was ist das genau? Und wie kommt das bei dir an? Wie gehst du mit dem um?
Das, als ich bei 13 war, hat mir damals im Tessin, hat mir der Schularzt vermessen und hat gesagt, ich sei zu 60%, sei alles steif. Und so. Ich konnte nie einen Schneidersitz machen, ich konnte nie irgendwo Reckstangen aufhören. Ich war auch immer noch ein bisschen übergewichtig gewesen und immer musste furchtbar schnaufen. Oder ich musste ins Goal stehen, wenn sie geschaut haben. Dann hat man mich
als Letzter gewählt worden.
Ja, natürlich, immer.
Oder? Das ist ja heftig. Das bringt
mir
nie mehr
weg. Ja, so viel Selbstmitleid, wie ich könnte haben. Muss aber den gleich nicht haben, weil es geht mir ja gleich gut.
Ja, gut.
Nachher hat man 2006, vor 17 Jahren, hat mein Arzt in Bern hat dem ganzen Leiden und Weh, jede Bewegung, die ich mache, tut mir nicht etwas weh im Körper. Aber nicht, weißt du, es ist nicht ein Schmerz, sondern ich sage, jetzt muss ich ablegen und sterben, aber es tut einfach.
Aber eben, das ist etwas, das einem sehr kann beeinträchtigen kann. Es gibt heute glaub, bessere Medikamente beim Morbus.
Beim Morbus Bechterew, also das hat eben der Arzt hat das diagnostiziert und hat gesagt, er sei jetzt unterdessen zu 75% immobil. Und das ist nochmal verrückt, weil ich das letzte mit der Nina Buri besprochen habe im Interview.
Also
gesagt,
die kann sich relativ gut bewegen.
Ich habe gesagt, Nina, ich kann mir nicht vorstellen, wie das einiges ist, wie man sich so kann bewegen kann. Ich kann kaum den Zeigefinger lüpfen. Aber weil ich das ganze Leben so hatte, ist das in dem Sinn kein Hinderungsgrund. Ich muss einfach, wenn ich neu an einer Kreuzung stehe, muss ich mal ein bisschen schauen, dass ich schauen kann, weil ich den Kopf wieder so bewegen kann.
Mhm. Aber ist es denn da gewesen, dass du noch so viel rauchst?
Ich rauche eben nicht mehr so viel.
Nicht mehr so viel, aber hast du lange geraucht?
Ja, Teufel.
Ist doch auch nicht gut für Gicht und andere Sachen.
Ja, Roger, Philipp, who cares?
I care, you don't.
Fort ist fort.
Weitere Frage an dich, einfach damit wir das auch noch behandelt haben. Ja. Nehmen Sie Drogen? Deine Antwort, ja.
Ja.
Welche?
Alkohol, Nikotin.
Ja, das ist alles?
Ja.
Nie anders genommen?
Mal.
Was?
Nein.
Was, nein?
Nein.
Sagst du nicht?
Nein.
Heroin?
Ach, Cabis.
Cabis.
Nein, das, zum Glück habe ich Panik vor Spritzen.
Aha.
Muss ich wirklich sagen.
Gut. Gucki?
Nein.
Auch nicht? Was bleibt denn noch?
Ich habe ein bisschen gekifft als Junge.
Aha, gut, klar.
Bis mir, das ist schon ein verrücktes Thema. Also, wo ich gekifft als Teenager und in ein paar Joints geraucht habe, war der THC-Gehalt etwa 30 Mal schwächer.
Okay.
Und das letzte Mal, das ich habe, also vor etwa 20 Jahren, irgendwelches Indoor-Gras, bin ich in die Insel gelandet.
Oh,
an der EKG.
Also, Opium,
und
das müssen wir es noch durchgehen. Crystal Meth?
Nein.
Oh, okay.
Das ist langweilig. Ein Ecstasy habe ich genommen vor 10 Jahren.
Okay,
ich habe keine Auswirkungen gehabt. Nein, ich
habe nichts probiert. Der Copeland, der aus dem Mentor war. Und der hat gesagt, in den ersten 10 Sekunden auf der Bühne muss das Publikum holen. Das schafft doch niemand.
Wenn sie in den ersten 10 Sekunden nicht schafft, das Publikum zu fesseln, hast du vergessen.
Aber das macht man doch nicht. Was kann man machen? Also, was kann man machen mit dem Hüftschwung à la Michael Jackson, oder wie machst du es?
Nein, ich glaube, es ist eine Attitude. Ich habe viel in meiner Jugend gehört, vor allem von meinen Berner Musikkollegen, die sagen, jeder Team muss zuerst mal ein bisschen warm spielen.
Aha.
Und das warm spielen,
gar nicht.
Wenn wir auf die Bühne kommen, sind wir einfach bereit für die für das Konzert halt mit dem Publikum, das zu machen. Und ich glaube, das funktioniert nicht immer. Aber oftmals haben wir nach 10 Sekunden die Leute.
Nach 10 Sekunden? Also, ja. Deine neue Tour heisst Heebie-Jeebies Tour. Kein Mensch weiss, was das heisst. Extra etwas gewählt, was niemand weiss.
Nein, überhaupt nicht. Aber heute kann man ja gar googlen.
Ja, momentan. Also ich kann es ja googlen. Gänsehaut heisst das. Ja. Und du hoffst, dass die Leute Gänsehaut haben, wenn du 10 Sekunden stehst.
Die Leute haben Gänsehaut, wenn wir Musik machen. Ja. Und wir machen die Leute glücklich. Und das macht uns wiederum glücklich und tut uns auch Anker, Käse und Milch in den Kühlschrank bringen.
Eben, aber wie war das da während der Zeit von Corona? Hat es keine Anker und Käse gegeben?
Ganz grässlich.
Ja. Ja.
Dank dem, dass wir hier in einem Land sind, wo einigermaßen stabil funktioniert. Und dank dem, dass wir auch als sogenannte Künstler über Jahrzehnte AHV zahlt und Steuern zahlt, haben wir etwas zu gut gehabt und haben mit Ach und Krach und viel Aufwand, denke da an Sabine Ziegler, die in meinem Büro arbeitet, die stundenlang, nächtelang Eingaben gemacht hat, haben wir das überlebt. Und es war eine harte Zeit gewesen, aber es funktioniert für uns wieder
mit. Läuft es wieder? Weil ich höre, sehr viele Konzerte laufen überhaupt nicht. Nur die paar Grossen. Gehörst du zu denen?
Wir gehören nicht zu den Grossen, aber wir gehören zu denen, die funktionieren.
Okay, also, du lebst ja vor allem von den Konzerten, früher auch noch von den CDs. Wie läuft denn das noch? Das du hast jetzt ein älteres Publikum, die wissen noch, was eine CD ist, die Jüngeren ja nicht mehr.
Das würde ich eben so ein bisschen bezweifeln. Es gibt Hunderttausende von noch verkauften CDs. Die Jüngeren kaufen wieder sehr viele LPs. Man verkauft im Moment mehr Vinylplatten.
Nein, als mal. Es ist wirklich ein Traum. Einfach so Nostalgie oder weil es wirklich das Gefühl, es tönt besser?
Es tönt einfach besser und es macht auch mehr Spass.
Wunderbar, das ist der Philipp Funkhauser. Du hast noch einen Titel, ist gut.
Tumbling Dice von Johnny Cobb. Das war ein ganz interessantes Album in den 90er Jahren oder 0er Jahren. Nein, 90er Jahren. Das ist die letzte Aufnahme, die es von Johnny gibt. Bluesmusiker, eine Reihe Bluesmusiker haben Rolling Stones Songs aufgenommen. Ich finde es interessant, wenn man die Songs, die eigentlich gut sind, aber endlich mal von Musikern gespielt hört, die richtig Musik machen können, von einem Sänger, der richtig singen kann. Und hier ist das eben Tumbling Dice von Johnny Copeland.
Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist Michelle Binswanger. Sie hat ein Buch geschrieben über Zuger Landammann 4 von 2014. Die Veröffentlichung von diesem Buch ist lange verboten worden, und zwar von einem Zuger Gericht, weil Frau Spiess-Hecklin sich dort nicht fair behandelt gefühlt hat, obwohl sie das Buch gar noch nicht gekannt hat. Ist das richtig, Michelle?
Genau.
Und dann hast du gesagt, von dem lasse ich mich nicht einschüchtern, was ich absolut nachvollziehen kann.
Ja, also Es war ja so, dass man nicht mir eigentlich als Person verboten hat, nicht nur ein Buch zu schreiben, sondern überhaupt mich zum ganzen Themenkomplex Landamme 4 zu äussern. Also, es waren vier Punkte, Alkoholkonsum, Speisshäcklin, mit Männern und so weiter, wo ich nichts dazu sagen durfte. Landannahmenfeier und ihre Folgen. Und Tamedia hat dann gesagt, ja, das geht eigentlich nicht, dass man einer Journalistin von uns ein ganzes Themengebiet verbietet. Darum tun wir das anfechten, gehen wir da, führen wir da Rechtsstreit und dann haben wir da verführen. Und ja, wenn ich gewusst hätte, dass das so lange geht und so, weiß ich auch nicht, ob ich das von Anfang an hätte mitmachen. Aber am Anfang haben wir natürlich gedacht, die bringen wir relativ schnell weg, die super provisorische Verfügung. Es ist dann zu einer Verfügung geworden, dann haben wir die angefochten. Ja, und das ist dann alles sehr lange
bis vom Bundesgericht.
Genau.
Unglaublich. Also dann ist jetzt erlaubt worden, was ja ganz normal ist in der Schweiz, dass man das machen kann. Und du hast entschieden, nachdem Frau Spiess-Häcklin nicht hat wollen oder nicht mehr hat wollen mit dir reden, ich glaube einmal hat das Gespräch stattgefunden, wo sie nicht so optimal empfunden hat, dann bringe ich die andere Seite, die von Markus Fürlimann.
Genau, also es war so, ich habe dann eben nach den, ich habe ja einen Kommentar und ein Porträt über sie geschrieben, von wegen Fakten, die dann gut recherchiert war, also ich habe nicht nur Meinung gehabt. Und ja, irgendwann, ich weiss noch, habe ich mir gesagt, ich lange jetzt das Thema nicht mehr an, weil irgendwie, da hat man nur Ärger, es gibt immer irgendwie ein riesen Ding und so. Und im Jahr 2019 ist der Fall aber wieder in die Medien gekommen, weil es hat dann geheißen, Jolanda Spiess-Häcklin ist ein Medienopfer, man hat dann irgendwie die Rolle der Medien angeschaut und ich habe gefunden, das ist eigentlich noch ein guter Ansatz, also ja, das kann man fragen. Aber wenn man über Medienopfer redet, dann sollte man doch auch über ihn reden. Ich habe dann auch wieder Artikel gesehen, wo es geheißen hat, sie wurde von einem Rechtspopulisten vergewaltigt. Im Juli 2019 ist da irgendwie eine Sendung in Österreich mit diesem Titel gekommen. Und das Wort vergewaltigt, das hat mich getriggert, weil ich gedacht habe, jetzt ist das 5 Jahre her. Und der Mann, es ist nicht einmal Anklage erhoben worden. Und jetzt heisst es da immer noch, sie sei vergewaltigt worden. Was sagt denn eigentlich er dazu?
Und er hat ziemlich offen dir gegenüber Auskunft gegeben, weil er gemerkt hat, du bist natürlich so angegriffen von der Frau Spiess-Häcklin, dass du eher auf seiner Seite bist. Und du hast es im Buch ziemlich eindrücklich beschrieben. Er ist ja so ein aufstrebender SVP-Politiker gewesen, Parteipräsident, ist glaube ich auch im Kantonsparlament gewesen. Und wie er dann von seinen Kollegen ziemlich schnell abtischt worden ist. Sie haben nichts mehr mit ihm zu tun haben. Erzähl.
Ja, die einen, das hat dann... Ja, also das Ereignis ist natürlich ein riesen Schock gewesen für alle und das hat natürlich dann auch in der SVP selber hat es da unterschiedliche Lager gegeben. Die einen haben sich ja schon während der Landammenfeier aufgeregt, dass er da mit dem Klassenfeind sozusagen so eng ist.
Es war von der Grünen Partei gewesen und das ist in aller Öffentlichkeit dort passiert. Alle haben das können sehen und es gibt auch Bilder davon.
Genau. Und wo dann das in den Medien kam, ist es natürlich ein Politikum gewesen. Da fragen sich natürlich die Parteistrategen sofort, was bedeutet das für unsere Partei? Und, oder wie kann man das ausnutzen, oder? Und die einen, es hat dann einen Konflikt innerhalb der SVP Zug auch gegeben. Und dann haben sich die zwei Lager, die sich dort bekämpft haben, haben dann beide probiert, den Fall für sich auszunutzen. Und man hat die einen wollen aus der Partei rausbringen. Und er hat dann aber sehr grossen Rückhalt eigentlich in der Basis der Partei gehabt, weil er gute Arbeit geleistet hat, politische Arbeit.
Aber er war politisch erledigt.
Ja, ich glaube, das war für ihn auch selber eine Entscheidung. Er hat einfach auch nicht mögen, er hat nicht wollen. Wenn er unbedingt hat wollen, denke ich, hat es für ihn schon einen Weg zurückgegeben. Aber er hat sich dann gesagt, er war total desavouiert. Er war ja auch noch nicht lange in der Politik. Ich würde jetzt auch sagen, er ist nicht irgendwie der geborene Politiker. Für das ist er irgendwie zurückhaltend. Und für ihn war dann, glaube ich, der Punkt, er hat dann einfach nicht wollen.
Die ganze Sache ist ja in dem Sinn offen, weil es heisst, man weiss nicht, was genau passiert ist. Und beide sagen, sie hätten einen Filmriss gehabt. Der Ausdruck kommt immer wieder in dieser Nacht. Und du sagst, ja, das gibt's. Hast du das selber auch schon erlebt, Filmriss?
Nein, ich habe das noch nie erlebt, aber ich habe Freunde, die mir von dem erzählt haben.
Und was erzählen die, wie das...
Ja, dass man sich einfach nicht mehr erinnern. Also es gibt... Also die ein 8-stündiger Filmriss, wie jetzt CEO gesagt hat, ich glaube, also das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich außergewöhnlich. Aber dass man irgendwie nicht mehr recht weiss, wie man heimgekommen ist. Oder dass es irgendwann eine halbe Stunde gibt, wo man sich nicht mehr so recht mag
daran erinnern. Hast du das von Männern und von Frauen gehört?
Ja.
Dass die einen Filmriss haben. Ja. Beide haben ja erklärt, dass sie irgendeinen Filmriss hatten. Aber offenbar sind sie dann zusammen. So steht es drin. Ich glaube, das ist relativ bestätigt. Am Eis zusammen, glaube ich, ziemlich präsent in ein Taxi gestiegen und heimgefahren.
Genau, wobei, es hat sie niemand gesehen, das Taxi steigen, muss man noch sagen. Man weiss, also, man weiss, dass sie im Taxi heimgekommen sind. Aber, was zwischen der Bar Schiff und dem Taxi passiert ist, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich nicht weiss und ich keine Informationen habe. Aber ja, sie sind beide ohne Hilfe die Stegen runtergelaufen in dieser Bar und irgendwie rausgelaufen und es hat jetzt niemand das Gefühl gehabt, dass man da irgendwie müsste Krankenwagen rufen oder dass jemand nicht mehr so bei sich wäre, dass man müsste schauen.
Vor dem Buch, von dem ominösen Buch, ein anderes Buch geschrieben, Fremdgehen, ein Handbuch für Frauen. Dort hast du beschrieben, wie Frauen besser fremd gehen können und wie sie besser ihre Ehepartner belügen können. Erzähl mal.
Nein, es ist eigentlich eher nicht so sehr eine Anleitung, sondern eben ein Handbuch, weil es gibt so viele Gründe.
Was ist der Unterschied zwischen der Anleitung? Das ist Handbuch, ist eine Anleitung.
Ja, also meine Idee war, dass erleben so viele Frauen oder so viele, also wie auch Männer, in dieser Situation. Da hat es ganz unterschiedliche Hintergründe und ich erkläre eigentlich mal mehr, wie, ja, warum eigentlich, warum ist das so schwierig mit dieser Treue, wie machen es Frauen im Unterschied zu Männern, aus welchen Gründen machen sie es, was sind da Hintergründe und habe dann einfach Frauen erzählen.
Nein, nein, du hast erzählt, wie man besser beschissen soll, den Mann, wie man besser soll anlügen, wie man besser soll tricksen, oder?
Mhm. Also das ja, kommt zum Teil auch vor, ja.
Nein, das ist der Hauptteil vom Buch. Du hast das als skandalisierendes Buch schreiben. Das ist dann, glaube ich, nicht so richtig gelaufen. Trotzdem nicht.
Ja, du, es ist auch für Schweizer Verhältnisse eigentlich nicht schlecht gelaufen. Ich hatte dort einen deutschen Verlag, aber ja, ich habe mir mehr erhofft, ja.
Also das Wichtigste, was du schreibst, beim Fremdgehen sind Frauen schlauer. Ah ja, erzähl mal.
Ja, aber Roger, ich bin ja jetzt nicht hier angekommen, um über
meine alten Bücher zu lesen. Nein, es geht ja darum. Moment, es geht im Zusammenhang mit dem Fall Spiess-Häckling genau auch um solche Sachen, oder?
Genau, aber dann reden wir doch über den Fall.
Nein, nein, aber jetzt eben. Also aber du hast ja da gesagt, Frauen sind schlauer, sie werden jetzt noch ein bisschen besser durch mich unterstützt. Und findest du das in dem Sinne eine gute Sache?
Wenn Frauen fremd gehen?
Ja.
Du, es passiert einfach, nein, ich würd niemandem empfehlen, mach das. Also wirklich nicht, irgendwie, das ist nicht meine Absicht, aber ich weiss natürlich, wie es in Ehen läuft. Und ich weiss, dass das früher oder später bei fast allen Paaren zum Thema wird. Oder? Mhm. Und das ist sehr schwierig und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch, es geht ja nicht nur Fremdgehen im Sinne von Betrügen, sondern ich beschreibe auch, wie man offene Beziehungen führen kann, wie es Polyamore-Modelle gibt und was denn da die Schwierigkeiten sind und so. Und ich würde jetzt niemals sagen, dass ich das eine gute Sache finde, aber es ist einfach eine Realität.
Auch für dich selber?
Wie meinst du?
Eben, du schreibst eben über eigene Erfahrungen.
Im Buch schreibe ich nicht über eigene Erfahrungen, aber natürlich habe ich im Verlauf von meinem Beziehungsleben auch so Erfahrungen gemacht.
Genau, und darum bist du kompetent, um das Buch zu schreiben. Du hast dich als Feministin bezeichnet, oder?
Genau, also ich bin eigentlich seit der Pubertät habe ich mich immer für Frauenanliegen eingesetzt, beziehungsweise also auf der ganz niedersten Ebene, nämlich, dass ich einfach finde, Frauen sollten die gleiche Chance haben. Das war in den 90er Jahren, als ich mir das schon gross auf die Fahne geschrieben habe. Jetzt, das ist jetzt 30 Jahre her, hat sich einiges verändert. Ich würde mich immer noch als Feministin bezeichnen, aber ich bin natürlich längst nicht einverstanden mit allem, was da unter Feminismus läuft.
Aber die ganze MeToo-Bewegung, das hat dich interessiert?
Das hat mich wahnsinnig interessiert. Also das bin ich wirklich geflasht gewesen, wenn man so sagen kann. Ich habe dann auch sehr viel recherchiert dazu und bin eigentlich durch die Tätigkeit, also wo ich mir die Fälle wirklich genauer anschaue, habe ich dann schon auch gesehen, da gibt es auch eine andere Seite. Also einerseits ist das super, dass das so gekommen ist, dass die Welle gekommen ist und gleichzeitig hat die natürlich auch wieder neue Opfer produziert.
Ja, aber du hast vor allem einen Fall gebracht, einen prominenten Fall in der Schweiz, du als einziger, der Fall von Werner Deschepper, langjähriger Chefredakteur von der Schweizer Illustrierten Biringe, Ehemann von der Irene Kähli, Nationalrätin und Nationalratspräsidentin sogar, und hast eine ganze Seite über das gemacht, als einzige mit Namenssendung, oder? Was hat das für Reaktionen ausgelöst?
Ja, das hat extrem viele Reaktionen ausgelöst. Da habe ich auch wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, wo Leute, die gejubelt haben und mir gratuliert haben, gesagt haben, endlich hat es mal jemand geschrieben. Ganz wenig habe ich mich auch kritisiert, aber das war wirklich in sehr einem kleinen Rahmen gewesen. Viele sind dann auch gekommen und gesagt, ja, wieso hat das keine Konsequenzen für das? Jetzt, warum passiert da nichts? Und ich kann mir dann im Nachhinein sagen, ich habe das eigentlich richtig gefunden, wie Rinia dort reagiert hat, weil sie haben sich Zeit genommen, das anzuschauen und haben nicht irgendwie unmittelbar schnell
aber du hast eine Recherche gebracht, die klar ist, wie du aus deiner Sicht das bestätigt als Fakten bringt. Und die haben ihn einfach dort gelassen. Ist das in deinem Sinn gewesen? Sagst du jetzt?
Sie sagen, es hat nie eine offizielle Beschwerde gegeben. Sie haben gesagt, es ist irgendwie schon lang, also ja, es ist in den letzten 5 Jahren oder so nichts mehr passiert. Und eben, ich habe das richtig gefunden, dass man nicht einfach quasi aus Instinkt raus dann so einen Schnellschuss macht, sondern dass man es richtig anschaut. Aber dann auch muss ich sagen, es ist ja nicht meine Aufgabe, irgendwie jetzt zu schauen, dass der Mann irgendwie zur Verantwortung gezogen wird.
Aber einen zweiten Fall hast du nicht mehr gehabt. Hast doch sicher Sachen zugesteckt bekommen, aber hast offenbar dann das Thema eingelassen.
Genau, also ich könnte natürlich über andere Leute auch schreiben, aber eben, ich bin selber wirklich, habe gemerkt, es ist wahnsinnig heikel, es ist schwierig, die Sachen irgendwie herzumachen, das Risiko ist gross für alle und habe gefunden, nein, also mit dem ist jetzt, also ich habe noch andere MeToo-Geschichten gemacht, aber ich kann nicht mehr so auf einzelne Personen schiessen, obwohl mir natürlich immer wieder Sachen zugesteckt
haben. Eben, du hättest einen anderen Fall können bringen, jetzt hat ihn der Spiegel gebracht, der Fall vom Finca Nonica, 4 Seiten im aktuellen Spiegel, Übergriff vom langjährigen Chefredakteur vom Magazin, und zwar Aussagen von Anoushka Roshani, die dort 14 Jahre gearbeitet hat, das ist wahrscheinlich eine Kollegin von dir, massiv in Beschwerde hat sie eingereicht, die sind dann nicht richtig behandelt worden. Laut Spiegel und Roshani und Chefredaktion und überhaupt der ganze Verlag hat da nichts Richtiges gemacht. Was sagst du da dazu?
Ja, zu dem Fall kann ich mich jetzt wirklich in dem Moment einfach gar nicht
äußern. Wieso denn? Du hast doch da hautnah miterlebt.
Ja, ich könnte da natürlich schon einiges dazu sagen, aber ich habe jetzt mein eigenes Projekt, das ja mein eigenes Buch ist, da hat mich Tamedia wirklich wahnsinnig gut unterstützt und in dem jetzigen Moment kann ich zu dem anderen Fall wirklich einfach nichts
aber sagen. Aber gleich, aber du hast das mitbekommen und hast gesagt, wenn es im eigenen Verlag ist, ist es etwas anderes, als wenn es bei der Konkurrenz ist.
Ja, das natürlich sowieso, oder? Also es ist ja eh logisch, dass man jemanden aus dem eigenen Haus irgendwie anders darüber schreibt, als wenn es von der Konkurrenz ist. Und wie gesagt, also ich sage nichts dazu.
Gut, du sagst ganz normal, man hat dann Untersuchungen angekündigt, die Resultate sind nie richtig gekommen. Die Initiantinnen von diesem Brief sind, glaube ich, alle weg. Du im Gegenteil, du bist dann befördert worden als Nicht-Unterzeichnerin, Ressortleiterin Kultur, Leben, Wissen. Offenbar ist das doch ein Karriereschritt, dort zu unterschreiben.
Nein, also die Initiantinnen von diesem Brief sind mitnichten alle weg. Also die sind zum Großteil immer noch auch bei Tamedia. Die sind auch zum Teil auch befördert worden. Also das hat überhaupt nichts zu tun damit, ob man diesen Brief unterschrieben hat oder nicht. Ich habe eine Führungsfunktion übernommen. Ist aber übrigens schon früher, ist mir das ab und zu angetragen worden und ich habe das früher immer abgelehnt und in dem Moment, letztes Jahr, habe ich dann gesagt, jawohl, das mache ich jetzt.
Okay, also, danke vielmals, danke dir vielmals, Michelle Binswanger, an diesem Sonntagmorgen. Das Buch heisst «Die Zuger-Landamann-Affäre» und das kann man kaufen für saftige 35 Franken.
Genau, es gibt einen Webshop, michellebinswanger.com mit einem L. Dort kann man das kaufen. Da ich ja keinen Vertrieb gefunden habe, mache ich das jetzt einfach privat.
Okay, machen wir die Musik von dir ausgewählt. Als nächstes Billie Eilish.
Check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I someone?
Wir bleiben beim Thema Me Too, aber aus anderer Sicht. Mein dritter Gast in dieser Sendung ist der Finn Canonica vom deutschen Magazin Der Spiegel, aufs Heftigste beschuldigt worden ist, und zwar von einer ehemaligen Mitarbeiterin wegen Mobbing und sexueller Belästigung. Einen Monat nach dieser Veröffentlichung im Spiegel wollte ich von ihm in einem Exklusivinterview wissen, wie es ihm dann geht.
Also danke, dass du mich in die Sendung eingeladen hast. Eine schwierige Frage. Ich fühle mich nicht gut nach wie vor. Es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es ist jetzt seit einem Monat und es bleibt eine schwierige Zeit für mich, nicht gut.
Was hast du in diesem Monat erlebt?
Also, wo der Text erschienen ist, ist die Welt für mich zusammengebrochen. Es war wirklich eine Katastrophe. Es war sofort eine Katastrophenstimmung innerhalb der Familie. Also meine, natürlich selbstverständlich haben meine fast schon 17-jährigen Töchter das mitbekommen. Es, ist, es hat die Familie einfach wirklich wie unter die Räder geworfen. Ich habe nicht verstanden, warum das passiert. Ich habe nicht verstanden, was da drin steht. Das sind Vorwürfe, die zum Teil schon früher von ihnen erhoben worden sind, wo es eine Untersuchung gegeben hat. Ich habe das Gefühl, das ist wieder repetiert worden, was eigentlich hätte sollen oder ist abgeklärt worden. Und für mich ist, ich bin sofort in eine, ja, was soll man sagen, heute würde man sagen, in eine Depression gestürzt. Ich habe völlig den Boden unter den Füßen verloren. Ich musste Medikamente nehmen, zum Teil ein bisschen zu viele Medikamente. Ich war dann zwischenzeitlich in einer Klinik. Ich musste in eine Klinik gehen. Es war für die Kinder sehr schwierig.
Wieso, was haben die Kinder erlebt?
Also, wo sie, das ist ja, glaube ich, an einem Freitag erschienen, wo sie dann darauf in die Schule gegangen sind, am Montag, Dienstag haben sie einfach gemerkt, dass sie das nicht aushalten, dass in der Schule über das geredet wird. Sie waren stark verunsichert gewesen, im Wissen, dass wahrscheinlich auch die Lehrer darüber reden oder das wissen. Und für mich war es eine Art wie ein Panikzustand gewesen. Plötzlich haben sich ganz viele Leute gemeldet. Das hat ja dann sofort in den Schweizer Medien ein Echo gefunden. Und ich kann mich einfach nicht mehr auf die Straße drehen. Das war für meine Frau so. Also plötzlich hat man Angst, aufs Stegenhaus zu gehen, weil man das Gefühl hat, jeder hat das gelesen und jeder nimmt einem jetzt so wahr, wie ich dargestellt worden bin. In den Medien. Mir hat es ja wahnsinnig leid, vor allem für Kinder, die ja in dem Sinne auch ungeschützt sind, die überhaupt nicht genau einordnen können, was das passiert, wie das passiert ist, wie Medien funktionieren. Also ich bin nicht mehr aus dem Haus. Meine Frau hat dann eine Woche lang die Heim geschafft.
Sie ist Anwältin?
Juristin. Sie schafft als, ja. Sie schafft als Juristin bei der Uni Zürich. Und ich bin mit einem kompletten, ja, also salopp gesagt, es war ein kompletter Absturz gewesen.
Also jetzt ist ein Monat vorbei, du bist jetzt erstmal, stellst du dich den Medien, und darum machen wir jetzt ein Interview, so wie das da gewohnt ist, und darum jetzt meine eigentliche erste Frage, Finn, wer bist du?
Oh, schwierig. Also in erster Linie bin ich ein alter Mann, fühle mich wie ein alter Mann, also ein alter Mensch, ich würde es so sagen. Ja. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr vielfältig interessiert ist, an allen möglichen Themen. Das hat mich auch in Journalismus getrieben, wo ich eigentlich eine grossartige Beschäftigung gefunden habe, einen grossartigen Job. Man hat sich speziell in dem Longform-Journalism, wie das Magazin das gemacht hat, man hat sich können lange mit einem Thema beschäftigen, ins nächste Thema kommen. Man hat wirklich in die Tiefe können gehen und der Job war eigentlich wahnsinnig abwechslungsreich gewesen.
Hast du eigentlich von Anfang an ein Journalist werden? Weil du hast ja, glaube ich, angefangen zu studieren, nicht an der Uni, sondern an der ETH.
Genau, nein, ich habe angefangen an der ETH zu studieren. Zuerst Forstwirtschaft, nachher ist das gerade aufgekommen, das Studium für Umweltwissenschaften, dann habe ich gewechselt. Also im Wesentlichen war das Grundstudium von der Naturwissenschaften und das waren mehr oder weniger die gleichen Fächer. Gewesen.
Aber abgeschlossen hast du nicht?
Nein. Dann nach
bist du reingerutscht in Journalismus, wie viele andere auch? Oder?
Ja, nach vier Semestern habe ich irgendwie gemerkt, das ist irgendwie nichts für mich. Ich habe viel gelesen, ich will eigentlich lieber schreiben, bin in Journalismuskultur eigentlich ein Zufall. Also ich habe ein bisschen Copywriting gemacht für verschiedene Agenturen und dann habe ich irgendwann mal gedacht, weil ich viel gelesen habe, ich versuche das, ich kann mir das zutreten, ich glaube, ich kann das auch. Ich habe eine lange Reportage geschrieben über die letzten Kriegstage im Jugoslawienkrieg aus Kroatien und habe die in der Weltwoche eingereicht, in der damaligen Weltwoche, die noch ein bisschen anders ist als die heutige Weltwoche. Und man hat dann gesagt, ja, vielleicht drucke ich mir das auch nicht. Es war völlig offen gewesen. Und dann haben sie die gedruckt und dann hat sich der erste Text, den ich publiziert habe, und dann hat er gerade Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Und ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ich habe dann an der Veranstaltung gemerkt, dass es doch ein recht wichtiger Preis ist. Und dann kurz darauf aber hat mir der damalige Magazinchefredakteur, der Roger Köppel, ein Angebot gemacht, zu schreiben als fester Freier für das Magazin.
Reden wir noch über deine Familie. Du hast in einem Brief an Freunde hast du darauf hingewiesen, dass du eigentlich eine ganz spezielle Familie hast, oder? Also eine spezielle Familie in unserem, und vor allem deine Mutter.
Ja, ich komme aus einer speziellen Familie. Speziell. Jede Familie ist auf ihre eigene Art speziell, vor allem ein bisschen auch im Unglück. Ich würde damit nicht sagen, dass ich eine unglückliche Familie habe. Aber es ist, ich bin unter eher härteren Bedingungen, ein bisschen prekären Bedingungen aufgewachsen in Oerlikon. Ich bin dort ins Primarschulhaus Öpfelbaum gegangen. Meine Mutter ist eine französische Jüdin, hat den Krieg überlebt.
Wie?
Also sie hat Geschwister, sie ist in einer Familie versteckt worden. Ja.
Hat der Krieg als versteckte Person können überleben? Und was ist mit ihren Familienangehörigen passiert?
Also die meisten haben den Krieg nicht überlebt. Meine Mutter redet aber extrem ungern über das.
Aber hat sie mit dir, eben, das ist eine Frage, die man sich immer wieder stellt, hat sie mit dir über das schon früher geredet?
Nein, es war eigentlich überhaupt nie ein Thema gewesen. Ich habe zum ersten Mal gehört, ich habe gar nicht gewusst, was Juden sind. Ich habe zum ersten Mal gehört, wo sie erzählt hat, dass sie in der Waschküche, dort, wo wir gewohnt haben, als Jüdin beschimpft worden ist, weil offenbar die Waschküche nicht sauber aufgeräumt war.
Ah, okay, und dann hast du mit ihr geredet und hat sie dann ein bisschen erzählt in den folgenden Jahren, was da alles erlebt worden ist von ihr und ihrer Familie?
Nein, für sie war das extrem schwierig. Sie hat auch sie hat das Thema wie weggewischt. Das war mehr eine Art Verstecken.
Aber wie war das für dich, wo du das erfahren hast?
Also ich war relativ jung. Ich glaube, ich habe es nicht so genau begriffen, was es bedeutet. Ich bin dann relativ so ein bisschen zwangskatholisch erzogen worden. Also zwangskatholisch klingt jetzt falsch, sondern ich bin einfach in den katholischen Unterricht gegangen. Es war wie klar gewesen.
Weil dein Vater ist katholisch gewesen?
Genau.
Mhm. Gut. Und das hast du als richtig angeschaut und hast das auch nicht hinterfragt?
Nein, ich bin viel zu jung, um das hinterfragen. Ich habe mich mit so Identitätsfragen nicht beschäftigt. Ich habe einfach gemerkt, da gibt es Geheimnisse, die nicht wirklich gelüftet ist. Ich muss sagen, meine Mutter ist auch lang, lang sehr schlecht gegangen. Also das ist auch zusammenhängend mit Medikamentenkonsum, mit Alkoholkonsum. Ja.
Also man weiss ja, dass so Holocaust-Überlebende und die nächste Generation durch das ja auch beeinflusst werden. Hast du das Gefühl, das ist auch bei dir der Fall?
Also ich weiss, dass es die Theorien gibt. Das sind psychoanalytische Theorien. Ich habe mich da auch mal reingelesen und selbstverständlich, wenn man Sachen liest, hat man oft das Gefühl, das trifft auf mich zu. Ich glaube, bei mir ist sicher der Fall, dass es schwierig war, eine tiefe Verbindung haben, zu dieser Familie, auch zu meiner Mutter, dass sie oft schlecht gegangen ist. Dass ich wie gemerkt habe, da ist eine Art ein Trauma rum. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mehr oder weniger mich auch ein bisschen um mich selber kümmern musste. Das ist natürlich auch schambeladen. Man merkt dann, wenn man ins Gymnasium zum Beispiel, dass man dass es ganz andere Familien gibt. Also es fällt ja immer im Kontrast auf, was bei einem selber anders war. Mhm.
Red noch etwas über deinen Vater.
Ich rede nicht mit meinem Vater. Reden.
Nicht? Nein. Aber kein Kontakt mehr mit ihm?
Nein, im Wesentlichen nicht.
Okay, also du bist bei deiner Mutter auf, sie lebt immer noch, muss man sagen, oder?
Ja, sie lebt. Sie ist gesundheitlich nicht gut zu Weg, aber sie lebt.
Mhm. In Zürich? Also.
Ja.
Okay, dann bist du also zum Magazin gekommen und bist dann 2007 bist du dann tatsächlich Chefredakteur geworden und das 15 Jahre lang geblieben. Und das hat dann zu gewissen Auswirkungen und Turbulenzen geführt, 7 Jahre später, 2014. Auf das müssen wir eingehen, um dieser Geschichte uns ein bisschen zu nähern. Das Ganze ist jetzt aufgeschafft worden, unter anderem hat die NZZ geschrieben, der Machtrausch des Chefs hat Folgen. Das heisst, du bist an all dem, was passiert ist, eigentlich selber schuld wegen deinem Machtrausch. Was sagst du da dazu?
Also eben, das Wort Machtrausch ist mir total fremd. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie eine Form von Machtrausch gehabt habe. Und wieso der Autor von dem NZZ-Artikel das geschrieben hat, das weiss ich nicht. Ich glaube, er hat mit niemandem sonst geredet von der Redaktion. Es ist einfach eine Behauptung. Aber ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, was 2014 war. Es ist innerhalb von der Redaktion zu extremen Spannungen gekommen, zu Reibungsflächen zwischen mir und einigen Redaktoren. Und der Hauptgrund sind aber gewesen, neuerliche Sparmaßnahmen. Das sind extreme Sparmaßnahmen gewesen. Also Tamedia ist ein Konzern, wo auch bekannt dafür ist, dass man das Sparen relativ ernst nimmt. Und ich bin dort aufgefordert worden von meinem damaligen Chef innerhalb von einem Jahr das Redaktionsbudget von 3,2 Millionen auf 2 Millionen zu reduzieren, wenn ich die Zahlen genau in Erinnerung habe. Und also es war eigentlich eine extrem deutliche Aufforderung. Also die war begleitet von den Worten, wenn ich das nicht schaffe, sage ich den falschen Mann am falschen Ort. Ich habe mich dann kurz zurückgezogen und relativ schnell ein neues Konzept erarbeitet. Und das neue Redaktionskonzept hat vorgesehen, dass die Redaktion bis jetzt eigentlich eine schreibende Redaktion war. Das heisst, die Leute waren zwar Redaktoren, haben aber im Wesentlichen einen eigenen langen Text geschafft, haben 4, 5, 6 lange Texte pro Jahr geschrieben, sind aber an der Produktion nicht gross beteiligt gewesen, haben nicht viel müssen redigieren. Und das hat eine totale Umstellung gegeben. Das ist dann so ein bisschen die, ich nenne das jetzt mal Luxusposition von der Autorenschaft. Die hat es nicht mehr gegeben.
Aber im Schweizer Journalist 2014 ist gestanden, es herrscht ein Klima von der Angst, jetzt nicht nur bei dir, nicht nur im Magazin, sondern bei der ganzen Tamedia. Und offenbar, bis auf den heutigen Tag, viel Animositäten gegenüber dir, von den Leuten, die dort gegangen sind oder haben müssen gehen. Und da fragt man sich, hast du eigentlich gemerkt, wie du dort übergekommen bist?
Also ich bin extrem unter Druck gestanden, habe super schnell kommuniziert. Wir stellen die Redaktion radikal um. Ich habe den US-Korrespondenten Peter Hafner, einen grossartigen Journalist, müssen künden. Der hat mir das aber dann nicht übel genommen. Und dann hat es 3, 4 Journalisten oder Redaktorinnen, die offenbar mit dem radikalen Wechsel nicht einverstanden gewesen sind oder gefunden haben, dass das neue Konzept, das ich vorschlage, wo sie viel mehr in die Redaktion einbindet und man mehr Text nach außen geht, dass sie das nicht wollen, was ihr Recht ist. Und ich glaube, rückblickend, ich habe das super hart, recht schnell durchgezogen. Und es kann durchaus sein, dass ich mich dort im Ton auch vergriffen habe oder vielleicht das länger hätte sollen diskutieren. Im Nachhinein ist mir immer gescheit, aber es bleibt die Tatsache, dass die Redaktion grundsätzlich umgestellt werden musste und dass einige Leute nicht gepasst hat, weil das ihren Job quasi neu definiert hat.
Und es gibt ja einen Bericht, oder es gibt 2 Berichte, einen grossen Rudin Gantieni-Bericht, renommierte Anwaltskanzlei, wir werden mehrfach auf das eingehen, steht da dazu. Kritisiert wurde Finn Canonica dafür, dass er sich oft eher grob und ein bisschen krass äußert, wobei sich dies dennoch im Rahmen einer grundsätzlichen Freundlichkeit und Zugewandtheit zu bewegen scheint. Würdest du sagen, die Beurteilung ist richtig, wie sie da steht?
Also ich glaube schon, dass ich sicher zur damaligen Zeit relativ hart kommuniziert habe. Ich bin wirklich unter Druck gewesen. Ich bin jetzt sicher, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht hätte ich mir länger müssen mit den Redaktoren auseinandersetzen, die Mühe haben mit dieser Umstellung. Im Nachhinein ist mir immer gescheiter, aber ich würde sagen, ich stimme dieser Aussage zu. Ich glaube, ich war grundsätzlich in der Sache hart gewesen, aber ich war den Leuten sehr zugewandt gewesen.
Also dort hat es dann Klagen gegeben, beim HR haben sich verschiedene Redaktoren gemeldet und haben sich über dich beklagt. Interessant, Danuschka Roshani, die dich jetzt so anklagt im Spiegel, die war nicht dabei gewesen. Du kennst die Danuschka Roshani seit lang, seit 2007, ist gleichzeitig mit dir dort reingekommen, oder vorher sogar. Und du hast ihr, das steht im Bericht, angeboten, dass sie deine Stellvertreterin sein könnte, und sie hat das abgelehnt, weil sie dann gerade schwanger war. Also ihr seid offenbar ziemlich eng gewesen, und du hast sehr viel von ihr gehalten.
Ja, also wir sind sehr eng gewesen. Also Danuschka ist am 1. Februar 2002 beim Magazin eingetreten. Ich bin am 1. Juli 2001 Magazinredakteur geworden, also ungefähr ein halbes Jahr vorher. Wir sind von Anfang an eigentlich total gut befreundet gewesen. Oder wir sind uns schnell befreundet. Das hat damit zu tun gehabt, dass sie das Büro neben mir hat.
Also, dann hat es einen Hauptvorwurf gegen dich. Der ist in dem Bericht Rudin Cantieni ausführlich behandelt. Hakenkreuz. Mhm. Du hast offenbar, das habe ich vor Jahren selber schon gehört, unter Artikel von der Anuschka, wo dort Germanismen verwendet worden sind, die in der Schweiz nicht üblich sind, hast du ein Hakenkreuz gemacht, um zu zeigen, das ginge in der Schweiz nicht. Also du hast das als Joke angestellt und das geht natürlich gar nicht finden. Und vor allem nicht in Deutschland, wo jetzt sich das natürlich hart aufgeschlagen ist. Und was hast du da überlegt? Und das hast du über Jahre gemacht?
Also über Jahre ist übertrieben.
Mal, weil das, was im Spiegel drin ist, jetzt, das Faksimile, ist glaube ich aus dem Jahr 2019, nicht einmal unter einem Artikel von Danuschka, sondern von einem Artikel von einer anderen deutschen Journalistin, die bei dir gearbeitet hat. Also es war nicht nur gegen sie gerichtet, sondern offenbar Leute, die in der Schweiz nicht unsere Diktion 100% kennen. Und auch es mit Hakenkreuz gemacht, wo du übrigens noch falsch gezeichnet hast, in die falsche Richtung. Also was ist dir da eigentlich abgegangen?
Also, es ist ein extrem blöder. Also ich habe es tatsächlich als Joke aufgefasst. Ich habe mir die Dimension gar nicht überlegt. Es tut mir auch total leid, dass ich das gemacht habe. Im Nachhinein ist es natürlich eine extreme Dummheit. Ich habe damit keineswegs willen unterstellen, Danuschka sei irgendwie ein Nazi oder irgend sowas.
Aber du hast in dem Zusammenhang deinen jüdischen Background als Entschuldigung auch noch angebracht. Zum sagen, ich bin da nicht einer, den man da in der Ecke stellen kann. In dem Brief, den du an Freunde geschrieben hast?
Also, ich glaube, ich habe es nicht so formuliert. Ich habe gesagt, Danuschka und ich, wir sind super eng befreundet. Wir haben viel Witz zu dem Thema gemacht. Danuschka hat sich auch nie beschwert, also unmittelbar, wenn ich ein Hakenkreuz bei so Ausdruck gemacht habe, wie Ole Kamille oder alter Schwede. Sie hätte selbstverständlich jederzeit, also ich hätte sofort können sagen, hätte es gar überhaupt nicht, das kränkt mich, hätte ich das auch nicht mehr gemacht. Das war wie eine Form von einem im Nachhinein wirklich dumm, und es tut mir auch sehr leid, von einem Austausch zwischen uns. Ich habe ihre Manuskript gelesen, es war eben wichtig, dass ich ihre Texte redigiere. Sie hat gefunden, ich mache das sehr gut. Ich habe meine Texte auch immer von ihr redigieren lassen, weil ich auch gefunden habe, sie macht das sehr gut. Dass sie das in irgendeiner Form als kränkend könnte auffassen, ist mir dort nicht bewusst gewesen. Sie hat es ja nicht gesagt. Das heisst jetzt allerdings aber nicht, es ist keine Entschuldigung.
Nein, es ist eben mehr als ein Joke, oder? Und vor allem, du weißt, in Deutschland Hakenkreuz sind dort verboten. Und im Verwaltungsrat zum Beispiel von Tamedia hat es zwei deutsche Mitglieder. Und der Spiegel ist in dieser Sache natürlich auch ganz klar positioniert.
Ja, das ist so, ja.
Jetzt am Schluss von dem Interview. Finn, wie geht's dir?
Also ich bin froh, dass wir über das geredet haben. Ich habe auch mir vorgenommen, ich werde nur einmal öffentlich über das, und das mache ich jetzt, habe ich jetzt sehr gerne gemacht in der Radiosendung. Es ist gut, ich fühle mich gut, aber ich habe nach wie vor gespürt die Last von der ganzen Geschichte. Mhm.
Genau, Affäre als Swiver, wir werden dranbleiben bei Radio 1. Was ist der nächste Musiktitel?
Ist Shark Smile von Big Thief. Das ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren was raus. Das finde ich einfach ein absolut genialer Song von einer jungen Band aus Portland.
Das war Erfolg aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.